Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. Aus Afghanistan haben uns auch in dieser Woche wieder solche Meldungen erreicht.
Als ich zu meinem Laden kam, hörte ich erst diese Explosion und dann das Feuergefecht. Dort drüben an der Bushaltestelle standen mehrere Leute. Deshalb gab es auch zivile Opfer.
Ein Anschlag in Kabul. 6 Tote. Insgesamt kamen so im vergangenen Jahr in der afghanischen Hauptstadt 250 Menschen ums Leben, der Großteil Zivilisten. Aber für diesen Anschlag, jetzt am Eingang einer Militärakademie, wollen die Taliban nicht verantwortlich sein, denn das Friedensabkommen mit der US-Regierung soll jetzt im Februar unterzeichnet werden, wenn die Taliban die Waffen schweigen lassen, fordert US-Außenminister Pompeo.
Wir waren schon einmal kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens, aber die Taliban waren nicht willens oder nicht in der Lage oder beides, den zugesagten Verzicht auf Gewalt umzusetzen. Wir verlangen deshalb jetzt sichtbare Beweise, dass die Gewalt reduziert wird.
Im Gegenzug sollen die USA ihre Soldaten abziehen. Das wäre ein Sieg für die Taliban, ein großer sogar, und würde von den vielen jungen Kämpfern sicherlich gefeiert werden. Aber was ist mit diesen radikalisierten Männern danach? Das besprechen wir jetzt mit Emran Feroz, der uns mitnimmt in den Nordosten Afghanistans.
Es ist ein bewölkter Tag in der nordafghanischen Provinz Baghlan. In einem Haus nahe der Hauptstadt Pulukumri sitzt der 23-jährige Lemar.
Mit der Hilfe von Gott werden wir gewinnen. Unsere Bewegung ist sehr erfolgreich und kämpft unerbittlich.
Die Bewegung, von der Lemar spricht, sind die Taliban. Und er ist einer von ihnen. Was sehr schnell auffällt, ist die Tatsache, dass Lemar versucht, älter zu wirken, als er eigentlich ist. Er trägt eine lange Mähne und einen flaumigen Bart. Doch all dies verbirgt kaum sein junges Alter. Auffällig ist natürlich auch seine Kalaschnikow, die er lässig über seine Schulter geworfen hat. Lemar betrachtet sich als stolzen Krieger, der für eine gerechte Sache kämpft.
Unter uns Mujahideen befinden sich viele reine, junge Kämpfer, die viel Leid erlebt haben. Sie dienen nur Gott, und sobald man sie sieht, ist man von ihrer Reinheit überzeugt. Sie opfern sich für ihren Glauben, sie sterben dafür. Das ist unser Weg, der wahre Weg.
Das klingt jetzt für mich nach wahrer Propaganda. Ist das auch der Eindruck gewesen in der Situation?
Ja, es wird natürlich sehr schnell deutlich, dass Lemar vollständig von der Propaganda der Taliban indoktriniert wurde. Ich würde da auch ganz klar von einer Gehirnwäsche sprechen. Und man hat auch den Eindruck, dass Lemar von klein auf dem Ganzen schon ausgesetzt war. Doch verwunderlich ist dann schon eher die Tatsache, dass eher Gegenteiliges der Fall war. Denn während Lemar für die Taliban kämpft, unterstützt seine Familie die offizielle Kabuler Regierung, also die Feinde der Taliban. Das beste Beispiel hierfür ist sein älterer Bruder Azizurrahman, der sogar einen Regierungsposten beim Gouverneur von Baghlan hat. Lemar selbst wollte diesen Weg nicht einschlagen. Er riss vor wenigen Jahren von zu Hause aus und hat seitdem eigentlich keinen Kontakt mehr mit der Familie. Mehrmals hat sein Bruder versucht, ihn zurückzuholen, vergeblich.
Was ist das für eine Provinz, in der Lemar wohnt, in Afghanistan?
Baghlan gehört zu den unruhigsten Provinzen des Landes. Es liegt im Nordosten Afghanistans und hier finden eigentlich regelmäßig heftige Kämpfe zwischen den Taliban und den Regierungstruppen statt. Ich würde mal sogar behaupten, dass in solchen Provinzen eben dieser klassische Krieg sehr präsent ist. Also wir haben in Städten wie Kabul hauptsächlich Selbstmordattentate, Bombenexplosionen etc. Aber in Baghlan findet wirklich alles statt. Und dazu gehören auch diese klassisch militärischen Operationen, in denen zwei Feinde aufeinander clashen. Als ich dort war, habe ich das dann auch wieder hautnah miterlebt. Und zwar in der Region Cheshmeshehr, mussten zahlreiche Menschen ihre Häuser verlassen, nachdem abermals Kämpfe zwischen Aufständischen und Soldaten ausbrachen. In den meisten Fällen nehmen beide Seiten keine Rücksicht auf Zivilisten, sagte mir der Ingenieur Mohammad Sultan, der selbst zwischen die Fronten geriet.
Da herrschte das reinste Chaos. Ich musste schnell das Weite suchen, ansonsten hätte man auch auf mich geschossen. Und ich rede hier explizit von den Soldaten der Armee. Denen ist es völlig egal, ob ich ein Zivilist oder ein Talib bin. Wäre ich noch länger geblieben, wäre ich jetzt wohl tot.
Wo war denn Sultan jetzt? Wo war das Treffen?
Ich habe Sultan im Haus seines Bruders getroffen. Das liegt auch nahe der Hauptstadt Bulukumri. Und Baghlan ist jetzt nicht allzu groß. Deshalb konnte man zum Beispiel noch die Kämpfe, die in Çeşmeşehir stattfanden, tatsächlich noch hören.
Und was hat man da gehört?
Man hörte Explosionen, Gewehrfeuer. Und währenddessen hat Sultan eigentlich ganz gelassen und ruhig beschrieben, wie er hier den Alltag erlebt in Baghlan.
Diese Region im Nordosten Afghanistans, in der diese beiden sehr unterschiedlichen Männer leben, also Lemar, der Taliban-Kämpfer, und der Bauingenieur Sultan, die ist eine rückständige Region, kann man das so sagen, in Afghanistan, die ja eine strukturschwache Region.
Das kann man tatsächlich so sagen. Baghlan und andere Provinzen im Norden des Landes waren schon immer eher strukturschwach. Die Region, in der Lemar und Sultan leben, ist auch als Fabrik bekannt, also die Fabrik Baghlans, so wird das auch wirklich von allen Einheimischen dort bezeichnet. Und bei der Fabrik handelt es sich um eine Zuckerfabrik, die in den 1940er Jahren mit deutscher Hilfe errichtet wurde. Und damals war das eben für den vernachlässigten Norden Afghanistans ein sehr großer Schritt in Richtung Industrialisierung. Durch den Bau der Fabrik wurden zahlreiche neue Arbeitsstellen geschaffen, die viele Afghanen aus den verschiedensten Regionen des Landes anlockten. Von all der Hoffnung, die damals aufkeimte, ist heute allerdings wirklich nicht mehr viel übrig. Denn während die Zuckerfabrik weiterhin intakt ist, zieht es immer weniger Menschen nach Baghlan.
Wenn überhaupt, so haben Sie mir erzählt, zur Durchreise kommt man nach Baghlan.
Richtig. Ziel der meisten Reisenden ist vor allem die Hauptstadt der Provinz Balch, Mazar-e-Sharif. Aber allein die Durchreise nach Baghlan ist schon ein Risiko. Aufgrund der Kämpfe in Çeşmeşehir war zum Beispiel auch während meines Aufenthaltes der Verkehr oft gestört. Das bedeutet, dass Busse immer wieder ausfallen oder gezwungen sind, das Kreuzfeuer in Kauf zu nehmen. Und das ist dann ziemlich heftig, weil ich bin dann damals während meines Aufenthaltes vor ein paar Monaten von Baghlan weiter nach Mazar-e-Sharif gefahren. Da waren diese Kämpfe immer noch frisch und ich saß im Bus und auf einmal fielen Schüsse. Derartige Ereignisse machen natürlich dann wirklich alle Reisenden extrem nervös.
Und was sagen denn die Bewohner der Provinz dazu?
Naja, es ist nicht wirklich überraschend, dass die meisten Bewohner Baghlans ihre Zukunft eher pessimistisch sehen. Ein Beispiel hierfür ist etwa Said Karim, den ich dort getroffen habe. Er glaubt trotz der anhaltenden US-Verhandlungen mit den Taliban in Katar, dass ein baldiges Ende des Krieges eigentlich nicht in Sicht sei.
Frieden? Das ist doch Schwachsinn. Ich denke nicht, dass der Krieg in Afghanistan aufhört. Es gibt einfach zu viele Profiteure. Für die einfachen Menschen, die tagtäglich sterben, interessiert sich niemand. Über ihre Köpfe hinweg werden irgendwelche Sachen entschieden und am Ende kommt trotzdem der Tod.
Und das hat Karim auch am eigenen Leib erfahren.
Genau, er hatte tatsächlich während unseres Gespräches guten Grund, betrübt zu sein. Er kehrte nämlich gerade von einer Beerdigung zurück. Ein Freund, ein lokaler Milizionär, wurde getötet, anscheinend von der Regierung.
Und das ist kein Einzelfall, das muss man immer wieder sagen, in Afghanistan, denn der Krieg zwischen der US-geführten Allianz und den Taliban, der eskaliert im letzten Jahr und in den letzten Monaten.
Richtig. Die Eskalation des Krieges in Afghanistan hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Hierfür sind wirklich alle Seiten verantwortlich, auch das US-Militär, denn dieses warf allein 2019 mehr als 7400 Bomben über das Land ab. Das ist ein Höchststand in den letzten 10 Jahren. Die Zahl der getöteten Zivilisten stieg massiv an und auch jetzt im Januar wurden laut der afghanischen Menschenrechtskommission durch Luftangriffe schon mindestens 26 Zivilisten getötet.
Und sowas radikalisiert vermutlich Familien, ganze Dörfer oder Distrikte. War es ähnlich auch bei Lemar?
Richtig, Lemar klang auch sehr radikalisiert und er sprach auch immer wieder über die tödlichen US-Luftangriffe, die seiner Meinung nach der beste Beweis dafür seien, dass man weder den ausländischen Soldaten vertrauen dürfe, noch mit ihnen Frieden machen könne. Und selbiges gilt seiner Meinung nach auch für die afghanische Regierung. Zu den Verhandlungen seiner Taliban-Führer mit den USA in Katar wollte Lemar nicht wirklich viel sagen. Nur eins war für ihn klar, und das hat er immer wieder betont: Seine Führer würden ihn und die anderen Kämpfer nicht verraten.
Wir glauben an unsere Führung. Sie haben viele Opfer gebracht. Viele von ihnen haben ihre eigenen Familien verloren. Ihre Söhne sind als Märtyrer an der Front gestorben. Welcher Politiker in Kabul, der als Scherge der Besatzer agiert, kann dies von sich behaupten? Unsere Führer würden uns niemals verkaufen.
Lemar meint hier natürlich in erster Linie die Kinder von verschiedenen afghanischen Politikern. Das beste Beispiel hierfür sind auch die Kinder des gegenwärtigen Präsidenten Afghanistans, Ashraf Ghani. Der ließ seine Kinder in den USA aufwachsen und ließ sie die teure US-amerikanische Bildung genießen. Ashraf Ghanis Sohn Tariq lehrt inzwischen an einer Wirtschaftsuni in den USA und zeigt eigentlich kaum Interesse für das Geschehen in seiner Heimat. Währenddessen wurde der Sohn des gegenwärtigen Taliban-Führers, Maulawi Haibatullah Akhundzada, im Krieg getötet. Ähnlich verhält es sich bei vielen anderen Führungsfiguren der Taliban, deren Familienmitglieder entführt oder gefoltert wurden, zum Teil auch in Guantanamo, während afghanische Politiker im Luxus lebten, sich an Hilfsgeldern bereicherten. Und all diese Tatsachen sind auch mittlerweile nach fast 20 Jahren Krieg in Afghanistan bekannt. Darüber hat sich eben Lemar sehr beschwert. Er hat eben ausdrücklich betont, dass diese Eliten eben sehr korrupt seien und dass sie eigentlich gar kein Interesse am Schicksal der afghanischen Bevölkerung zeigen würden.
Das ist jetzt die Spaltung zwischen den Taliban und der Regierung. Es gibt aber auch inzwischen eine Spaltung innerhalb der Taliban. Wie kommt die zustande?
Bei den Taliban ist es mittlerweile so: Es ist zwar eine einheitliche Gruppierung, aber es gibt eben diese politische Delegation in Katar, die nun seit mehreren Monaten die Gespräche mit den Amerikanern führt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es die Feldkommandanten und zahlreiche einfache Kämpfer wie Lemar, die eben an der Front sind in Afghanistan. Mittlerweile ist es ein offenes Geheimnis, dass die politische Delegation in Katar sowohl in Sicherheit lebt und auch einen gewissen Wohlstand hat. Währenddessen sind jene, die eben an der Front sind, diesem ganzen Krieg ausgesetzt. Dazu zählen eben auch Jungspunde wie Lemar, die den Krieg romantisieren und sich immer weiter radikalisieren. All diese Kämpfer, diesen Eindruck habe ich zumindest mittlerweile, verlieren immer mehr die Geduld mit ihren Diplomaten im Golfemirat. Sie sind nämlich der Meinung, dass man den Amerikanern nicht trauen darf und dass ihr sogenanntes islamisches Emirat ohnehin den Krieg gewinnen würde.
Um diesen Krieg zu gewinnen, haben die Taliban im vergangenen Jahr auch eine Offensive gestartet. Wie äußert sich die?
Die Taliban-Offensive läuft schon seit mehreren Monaten. Laut dem US-Militär fanden 2019 über 8200 Taliban-Angriffe statt. Und ähnlich wie bei den Luftangriffen der Amerikaner handelt es sich auch hierbei um einen Höchststand seit vielen, vielen Jahren. Für viele Afghanen ist es paradox, dass der Krieg derart eskaliert, während zeitgleich Friedensgespräche stattfinden.
Jeder kämpft hier für seine eigenen Interessen. Das betrifft sowohl inländische als auch ausländische Akteure. Der Kampf für diese Interessen wird auf den Schultern der Bevölkerung ausgetragen.
Die meisten Opfer des Krieges sind Zivilisten. 2019 wurde ein großer Teil dieser Zivilisten durch NATO-Luftangriffe, Regierungstruppen und CIA-Milizionäre getötet. Ein Umstand, der von der US-Regierung, allen voran vom US-Militär, gerne verleugnet wird. Doch ähnlich verhält es sich auch mit den Taliban, die weiterhin Zivilisten töten und dies gerne verdrängen. Nach Anschlägen heißt es zum Beispiel immer wieder, dass man eine Untersuchung einleiten werde, sofern Zivilisten getötet wurden. Doch die Ergebnisse von solchen Untersuchungen sieht man eigentlich kaum. Und es ist auch wenig verwunderlich, denn die meisten Taliban sind wie Lemar der Meinung, dass ihre Bewegung gar keine Zivilisten töten würde und dass das sowieso nur alles Propaganda sei.
Quatsch! Sie sind schuldig. Sie standen auf der Seite der Regierung. Sie waren bewaffnet. Der Gestank ihrer Leichen ist hierfür der beste Beweis. Ich glaube weder irgendwelchen westlichen Berichten noch der verbrecherischen Regierung in Kabul. Wie kann man die überhaupt ernst nehmen? Unsere Bewegung ist rein und fügt unschuldigen Menschen gewiss keinen Schaden zu.
Radikal und naiv, so wirkt Lemar hier auf mich. Was ist mit ihm und mit den vielen anderen Kämpfern der Taliban, wenn der Friedensschluss mit den USA mal da ist?
Naja, man darf bei all dem natürlich nicht außer Acht lassen, dass Lemar ein junger Mann ist und dass es sehr viele Kämpfer gibt, die noch jünger sind, zum Teil auch minderjährig sind. Und dass all diese Menschen eigentlich trotzdem irgendwie ihren Frieden wollen. Und es ist ein menschliches Grundbedürfnis, in Ruhe zu leben. Viele gehen davon aus, dass das auch im Fall dieser jungen Taliban-Kämpfer der Fall sein wird, sobald eben ein Friedensdeal einkehrt. Ein gutes Beispiel hierfür war übrigens auch ein Waffenstillstand, der 2018 während des islamischen Opferfestes stattgefunden hat. Da gab es einen dreitägigen Waffenstillstand, der von beiden Seiten, also von der Kabuler Regierung als auch von den Taliban, ausgerufen wurde. Und währenddessen vereinigten sich dann viele Familien. Das heißt, viele Taliban-Kämpfer sind dann wieder nach Hause gekommen zu ihren Familien, die in den Städten leben. Und auch Lemar ging damals zu seiner Familie und verbrachte 3 Tage in Frieden. Ein Mann, der sich sowas sehr wünscht, ist Afghanistans Ex-Präsident Hamid Karzai.
Auch diese jungen Männer lechzen nach Frieden. Es liegt an uns, die Reintegration dieser jungen Männer in die Gesellschaft zu garantieren. Wir müssen ihnen Möglichkeiten anbieten. Es steht außer Zweifel, dass diese Menschen in den letzten Kriegsjahren gelitten haben, und zwar viel mehr als wir. Dies muss ein Ende finden.
So hat es Afghanistans Ex-Präsident Hamid Karzai Emran Feroz erzählt, der jetzt weiterhin bei uns hier ist in der Weltzeit. Was hat eigentlich Lemar gesagt über seine Zukunft, falls es einen Frieden gibt?
Naja, Lemar klang da etwas ungewiss. Also man hat den Eindruck, dass er eigentlich nicht so darüber im Bilde ist, was sich auf der politischen Bühne alles abspielt. Und er hat eigentlich sehr stark alles auf eine Karte gesetzt, und zwar, dass dieser Krieg weitergeführt wird. Deshalb ist es natürlich auch schwer zu sagen, wie seine Zukunft aussehen wird. Die Frage ist tatsächlich, ob wir bald einen Deal sehen werden, und falls dieser Deal dann erfolgreich sein wird, kann es dann auch tatsächlich sein, dass eine Vereinigung von Lemars Familie zustande kommt.
Welche Zukunft für Afghanistan, welches Leben, welche Gesellschaft stellt er sich denn vor?
Naja, das Staatsmodell der Taliban sagt ja schon ihr Name aus. Also sie stellen sich ein islamisches Emirat vor. Dort sollen natürlich sehr konservative und fundamentalistische Werte vorherrschen. Was aber trotzdem auch immer wieder auffällt, und das fällt mir wirklich, also ich habe mittlerweile mit sehr vielen verschiedenen Taliban gesprochen. Ich habe mit einfachen Kämpfern wie Lemar gesprochen, ich habe mit Feldkommandanten gesprochen und ich habe auch mit jenen gesprochen, die in Katar sitzen und verhandeln. Und sobald es um dieses Staatsmodell geht, klingen alle ein wenig hilflos. Gegenwärtig haben wir in Afghanistan eine sogenannte Islamische Republik. Dort gibt es dennoch, also trotz aller Kritik, viele Institutionen, die doch irgendwo einen Sinn machen. Bei den Taliban fehlt da ein bisschen die Alternative dazu. Sie sind jetzt nur darauf fokussiert, dass sie den Krieg gewinnen werden und dass alles zu ihren Gunsten ausgehen wird. Aber ich habe den Eindruck, dass ein eindeutiger Zukunftsplan hier eigentlich nicht so wirklich auf dem Tisch liegt.
Sie haben gesagt, dass Sie mit verschiedenen Taliban-Gruppierungen gesprochen haben, mit einfachen Kämpfern, mit den Verhandlern in Katar, mit Kommandeuren im Feld. Wie kam jetzt der Kontakt zu Lemar zustande?
Barlan, vor allem die sogenannte Fabrikgegend, ist wirklich nicht groß. Ich habe dort viele Bekannte und Freunde. Und in Bahrain ist es tatsächlich so, jeder kennt jeden. Also wirklich, egal ob das jetzt Taliban sind oder irgendwelche Milizen oder irgendwelche anderen Gruppierungen, jeder kennt jeden. Und sobald man irgendwie Zugang in dieses System gefunden hat, dann kann man das auch vereinbaren, dass man mal mit ein paar Taliban-Kämpfern sitzt. Und so habe ich das gemacht. Also durch ein paar Bekannte, die dann dort mit mir zusammengearbeitet haben, haben wir dann Lemar ausfindig gemacht.
Ist das für Journalisten, die aus dem Westen angereist kommen, gefährlich?
Ich denke, man muss hier unterscheiden. Ich bin natürlich auch ein westlicher Journalist. Ich bin in Europa geboren und aufgewachsen, aber ich werde dort anders wahrgenommen aufgrund meiner afghanischen Herkunft. Und deshalb war das für mich kein Problem. Also ich habe mich nicht unsicher gefühlt. Ich saß mit Lemar da, wir haben aus einem Teller gegessen und wir haben miteinander ganz normal geredet. Ob das jetzt auch so einfach ist für andere westliche Journalisten, kann ich etwas schwer beurteilen. Aber mir fällt auf, dass es immer mehr Berichte aus den Taliban-Gebieten gibt. Zum Teil auch von weißen amerikanischen Journalisten, die eben überhaupt keinen afghanischen Hintergrund haben. Deshalb, es gibt natürlich Gefahren, aber es ist schon machbar.
Sind die Taliban daran interessiert, jetzt mehr an die Öffentlichkeit zu rücken, um eben auch ihre Propaganda und ihre Vorstellungen zu verbreiten?
Auf jeden Fall, ich denke schon. Die Taliban sind in Sachen Medien und Propaganda sehr weit voraus und sie nutzen wirklich jede Gelegenheit aus, um sich sehr gut darzustellen. Es gab jetzt allein in den letzten Monaten mehrere Dokumentationen aus den Taliban-Gebieten seitens internationaler Medien, ob das BBC war oder PBS war oder Al Jazeera war. Da kam auf einmal sehr viel und ich denke schon, dass man das im Kontext dieser Friedensgespräche auch betrachten sollte. Hinzu kommt, dass es immer mehr Kritik seitens der Medien in Richtung afghanische Regierung gibt. Vor einigen Tagen gab es einen Beschwerdebrief, der von 30 verschiedenen Medienorganisationen in Kabul unterzeichnet wurde. Dieser Beschwerdebrief ging Richtung Kabuler Regierung. Man hat sich darüber aufgeregt, dass der Präsident keine Interviews geben würde, dass viele Ministerien keine Informationen mit den Medien teilen würden und dass überhaupt der Umgang mit Journalisten ein schlechter sei. Ich teile diese Meinung übrigens. Für die Taliban ist das natürlich eine Glückssache. Also die können sich dann gut inszenieren und sagen, schaut mal her, dieser vermeintlich legitime Staat kann nicht mal sowas auf die Reihe bringen und handelt da eigentlich sehr medienfeindlich. Während wir sehr offen sind, stets Interviews geben. Apropos in Sachen Interviews, der Taliban-Sprecher Zabiullah Mujahed ist wirklich mit so ziemlich allen Journalisten, die irgendwas mit Afghanistan zu tun haben, via WhatsApp, via Twitter und via Telegram vernetzt und steht wirklich sehr schnell zur Verfügung, wenn es um irgendwelche Nachfragen geht. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Während man den Sprecher der offiziellen Kabuler Regierung eigentlich sehr, sehr selten erreichen kann.
Sie haben die Friedensverhandlungen mehrfach angesprochen, die zwischen den USA und den Taliban stattfinden, vor allen Dingen in Katar. US-Außenminister Pompeo hat gesagt, es geht hier vor allen Dingen jetzt darum, die Sätze in die richtige Ordnung zu bringen und um Kommata. Um was geht es denn wirklich jetzt noch in den letzten Zügen? Denn ein Abschluss dieser Friedensverhandlungen steht ja unmittelbar bevor.
Richtig, der Abschluss der Verhandlungen steht eigentlich unmittelbar bevor. Hoffe ich zumindest. Gegenwärtig ist es so, dass der Deal und vor allem die Forderung der Taliban dieser Truppenabzug gewesen ist. Also es geht hier tatsächlich um den Abzug aller ausländischen Soldaten aus Afghanistan. Und bevor man sich darüber nicht geeinigt hat, wollen die Taliban auch nicht mit der Kabuler Regierung sprechen. Gegenwärtig ist von 14 Monaten die Rede, also eine Abzugszeit von 14 Monaten. Im Raum steht auch eine 10-tägige Waffenruhe. Diese Waffenruhe betrifft allerdings nur die US-Soldaten. Das heißt, dass die Taliban die afghanische Armee weiterhin bekämpfen werden. Und das ist ein großes Problem, was den Krieg vielleicht sogar noch intensivieren könnte, weil die meisten Konflikte auf dem Boden finden zwischen den Taliban und der afghanischen Armee ab. Es sind sehr, sehr wenige US-Soldaten, die überhaupt bei diesem Krieg getötet werden. Die meisten Opfer sind Afghanen. Und es kann eben auch sein, dass nach der Unterzeichnung des Deals sich daran gar nicht viel ändern wird.
Das heißt, der entscheidende Punkt ist eigentlich gar nicht jetzt dieser Friedensschluss zwischen den USA und den Taliban, sondern das ist eher der Startpunkt für die eigentlichen Verhandlungen mit der afghanischen Regierung.
Richtig, man muss das wirklich als Startpunkt betrachten, weil sobald dieser Deal wirklich steht und die Taliban damit zufrieden sind, dann muss die Taliban-Führung mit der Kabuler Regierung sitzen, denn dann kann endlich dieser sogenannte innerafghanische Dialog losgehen. Der könnte sogar in Deutschland stattfinden, wie einige Gespräche darauf deuten. Das wird sich noch zeigen. Aber es wird dieser innerafghanische Dialog sein, der über die Zukunft Afghanistans entscheiden wird und der dann auch verdeutlichen wird, ob in diesem Land ein langfristiger Frieden möglich ist oder nicht.
Zu wünschen wäre es den Menschen in Afghanistan auf jeden Fall. Emran Feraus, vielen Dank. Und auch Ihnen danke fürs Zuhören. Ich bin André Zanto. Hier geht's in der nächsten Woche im Weltzeit-Podcast unter anderem in den Iran. Dort sind Parlamentswahlen. Unsere Reporterin ist schon vor Ort. Mal schauen, was sie uns erzählt nächste Woche.